Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom Medhoch II Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Sendung geht es darum, wie Angehörige bei der Pflege zu Hause unterstützt werden können. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Die Diagnose Demenz ist ein Schock. Für die Betroffenen selbst ebenso wie für Angehörige und Freunde. Aber damit ist das Leben noch lange nicht vorbei. Wir entscheiden, wie wir mit Veränderungen umgehen. Wir können umdenken und Menschen mit Demenz in unsere Mitte nehmen. Mit Humor gelingt das leichter. Das zeigen der Gerontologe Professor Dr. Thomas Klee und der Zeichner Peter Geimann in ihrem Buch Demensch. Darin kombiniert das Erfolgsduo einfallsreiche Cartoons mit Stimmen aus Politik, Kultur und Wissenschaft. Persönliche Erfahrungen treffen auf neue Sichtweisen zu einem Thema, das alle Generationen betrifft. Demenz immer wieder neu sehen lernen. Mit dem Buch Demensch fällt das ganz leicht. Die Neuauflage ist jetzt erhältlich auf www.medhoch2-verlag.de/demensch.
Ich möchte andere, die das irgendwie hinbekommen können, finanziell, wohnungstechnisch, Mut machen, nicht so lange zu warten wie ich. Man sagt ja so, dass eine Pflegesituation und insbesondere bei dementiell veränderten Menschen ist das auch eine Krankheit für die Angehörigen. Und das kann ich bestätigen. Ich habe mich im Laufe der Jahre doch deutlich verändert und bin bei weitem nicht mehr so belastbar. Andere sagen, die Zündschnur ist kürzer geworden. Und das kann man früher auffangen, wenn die pflegenden Angehörigen sich unterstützen lassen. Und zwar so unterstützen lassen, dass wirklich nicht der ganze Tag geprägt ist von der Pflegesituation.
Das ist Jean-Paul Michel, den Sie bereits aus einigen Sendungen kennen. Er lebt mit seiner Frau Bettina Brix in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen. Beide sind in ihren 60ern. Vor 7 Jahren wurde ihr die Diagnose Alzheimer gestellt. Beide leben im Elternhaus von Frau Brix, in dem es auch noch eine Einliegerwohnung gibt. Herr Michel hat diese Sendung angeregt, denn er hat für sein Gefühl zu lange gewartet, sich bei der Pflege zu Hause unterstützen zu lassen und will andere An- und Zugehörige ermutigen, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Seit einiger Zeit wohnt eine sogenannte 24-Stunden-Kraft bei ihnen. In dieser Sendung berichtet er über seine nun sehr guten Erfahrungen und teilt seine Erlebnisse beim Suchen und Finden mit uns, um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wenig zu wappnen. Das kommt später ausführlich in der Sendung. Dass Menschen mit Demenz so lange wie möglich zu Hause bleiben können, ist zumeist ihr Wunsch und der ihrer An- und Zugehörigen. Damit diese aber auch gut durch diese Zeit kommen, ohne komplett auszubrennen, gibt es einige teilweise niedrigschwellige Unterstützungsmöglichkeiten, die wir Ihnen in dieser Sendung kompakt vorstellen möchten. Oftmals unterscheiden sich die Angebote von Bundesland zu Bundesland, aber wenn Sie mit einem Stichwort aus der Sendung zum Beispiel zum örtlichen Pflegestützpunkt oder zur zuständigen Alzheimer-Gesellschaft gehen, wird Ihnen sicher weitergeholfen. Andrea von der Heidt ist Geschäftsführerin der Berliner Alzheimer-Gesellschaft. Für sie beginnt der Prozess, sich unterstützen zu lassen, ganz früh.
Eigentlich ist es eine gute Idee, das auch vorzubereiten oder zumindest das Altern vielleicht an sich schon mal mitzudenken. Und mit einer dementiellen Erkrankung verstärkt sich es ja nochmal, auch das Angewiesensein auf Hilfe aus der Umgebung. Stichwort Netzwerk ist einmal das häusliche Umfeld, also zu gucken, dass man Nachbarn mit ins Boot kriegt, dass man den Bäcker um die Ecke mit ins Boot kriegt, also das hat viel mit sozialen Kontakten und auch Offenheit zu tun. Und wir wissen natürlich von auch betroffenen Menschen, dass es durchaus eine Hürde auch ist, sich da auch zu öffnen oder auch zu äußern, dass man eben eine Erkrankung hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber die es getan haben, berichten durchaus positiv. Das heißt, dass man sehr viel mehr Verständnis und auch Akzeptanz erfährt, wenn man mal was macht, was jetzt vermeintlich erstmal schräg wirkt im Verhalten, weil man vielleicht nicht gleich an die Kasse geht, wenn man beim Bäcker ist, ne? Oder das Falsche sagt oder so. Also das ist so das eine, dass man wirklich gucken kann, auch in der Großstadt, das funktioniert. Wir denken immer, das ist alles so anonym, aber wenn man es mal runterbricht, dann haben wir es immer mit kleinen Nachbarschaften zu tun, dann haben wir es immer mit einem Kiez zu tun, wo man dann doch eben den einen oder anderen kennt oder kennen könnte. Und das mit vorzubereiten auch, und da bin ich ein großer Fan von, auch zu gucken Richtung Nachbarschaftskreise tatsächlich auch.
Das ist übrigens auch meine Erfahrung aus vielen Gesprächen. Auch wenn die Hemmschwelle erstmal hoch ist, sich sozusagen zu outen. Ich habe tatsächlich noch nie gehört, dass jemand diesen Schritt bereut hat. Im Gegenteil.
Ich würde auch sagen, diese Bereitschaft ist sehr, sehr hoch. Und es hängt ganz viel davon ab, dass man diese Angst nimmt, die mit dieser Erkrankung verbunden ist. Dass man nicht wie ein hilfloses Wesen dasteht und sagt, mach mal. Sondern dass man sagt, da verändert sich was, ich bin immer noch ich. Aber es kann sein, dass ich an der einen oder anderen Stelle irgendwas nicht mehr richtig hinkriege oder auch mal komisch reagiere. Und dann eben wäre schön, wenn du weißt, dass das eben an meiner Erkrankung liegt. Also verstärkt wird es ja nochmal durch diese Verständniskärtchen, die es ja von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gibt, sowohl für betroffene Menschen als auch für Angehörige. Auch da ist genau das, die Rückmeldung, das kann man dann gezielter einsetzen. Aber auch da ist genau die Rückmeldung sehr, sehr positive Reaktion. Ja, und ich persönlich habe das auch erlebt.
Diese Verständniskärtchen können Sie bestellen. Die Quelle finden Sie in den Links unter der Sendung. Wichtig ist das gesamte Umfeld, die Nachbarschaft, der Kiez, das Viertel, wie auch immer es genannt wird. Die Caring Community oder sorgende Gemeinschaft.
Da frühzeitig Kontakte auch im Haus tatsächlich, also auch dieses Intergenerative nochmal, dass eben die jungen Leute einem was zum Einkaufen mitbringen. Wir kennen ganz viele, die sagen, das würden sie sofort machen, es muss nur irgendwie handelbar sein. Also all diese Dinge kann man tatsächlich ein Stück vorbereiten und das ist jetzt erstmal unabhängig tatsächlich von der demenziellen Erkrankung, sondern eben auch einfach soziales Miteinander und sich gegenseitig unterstützen. Bei einer demenziellen Erkrankung potenziert sich das dann nochmal. Da bin ich ganz sicher, dass das dann nochmal einen richtigen Benefit hat. Also eine Frau erzählte, eine betroffene Frau, ja, da wissen es alle im Haus. Und wenn sie mal vergisst, ihre Tür zuzumachen, ja, dann sagt jemand hier, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Hannelore, deine Tür ist offen, ja. Und sie sagte, das findet sie total gut, weil dann ja, sie sich einfach da auch aufgehoben und unterstützt fühlt. Also das ist so das eine so in dem Unterstützen. Das andere, was wir ja auch wissen, die demenzielle Erkrankung beginnt ja nicht mit einem Pflegegrad oder mit der Diagnostik. Das heißt, in der Zeit davor verändern sich Dinge mehr oder weniger, sind auch mehr oder weniger deutlich. Und die Menschen wollen ja auch erstmal so lange wie möglich normal weiterleben. Also einfach in ihrem Alltag weiterleben. Und auch dafür ist es dann so wichtig, dass man diese Unterstützung, ich nenne es mal so, oder zumindest mal die Sensibilität der Umgebung, auch wirklich so ein Stück im Boot hat, dass man weiß, man fällt nicht in ein tiefes Loch, sondern man kann eben sagen, du, ich glaube, da könnte sein, ich brauche mal Hilfe.
Wenn die Erkrankung dann fortschreitet, kann es notwendig sein, auch professionelle Hilfsangebote anzunehmen. Auch ohne Pflegegrad ist es möglich, vom Hausarzt häusliche Krankenpflege verordnet zu bekommen. Dazu raten Frau von der Heidt und ihre Kolleginnen und Kollegen in ihren Beratungen.
Weil das die Möglichkeit ist, über den Pflegedienst ein, zwei, dreimal am Tag jemanden noch in der Häuslichkeit zu haben, der mitguckt. Das ist, wir reden ja auch über Entlastung von Angehörigen. Also der eben auch da mit reinkommt, der die Medikamente mit organisiert, das ist, oder die medizinische Versorgung, wenn da eine notwendig ist. Und eben auch ein Teil des Netzwerks sein kann, um gewisse Sorge zu nehmen.
Das kann zum einen eine Beruhigung für die weiter entfernt wohnenden An- und Zugehörigen sein, zum Beispiel, dass die Medikamente gestellt und genommen werden, zum anderen aber auch für pflegende Angehörige, die mit im Haus oder in der Wohnung leben.
Gerade dann empfehlen wir das auch manchmal, weil sich ja Rollen verändern in der Beziehung, ob es jetzt die Kinder oder gerade auch bei Partnern. Und solche Situationen durchaus auch zu Konflikten führen können. Du musst jetzt deine Tabletten nehmen. Nee, muss ich nicht. So, und dann kommt vielleicht jemand von außen, das kann es entspannen.
Eines muss klar sein, wenn ich Unterstützungsangebote annehme, verändert sich das Leben. Es ist ein Einschnitt für alle.
Der Pflegedienst kommt nicht immer pünktlich um 9, sondern er kommt auch mal um 10 oder um 10:30. Also es ist schon eine Umstellung. Und man gibt immer auch ein Stückchen ab an Privatsphäre. Das ist so, wenn man da externe Dienste mit reinholt. Das muss man dann auch immer ein bisschen abwägen. Und vielleicht noch ein Tipp grundsätzlich. Es ist immer gut, wenn da eine Vertrauensperson mit dabei ist, wenn solche Dinge mit installiert werden sollen, so wie im Pflegedienst oder so, damit man eben die betroffenen Menschen auch wissen, das ist was Vertrauenswürdiges, was damit ins Haus kommt.
Ab Pflegegrad 1 können Sie den Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen. Das sind 131 Euro monatlich, die Sie nach dem Einreichen der Rechnungen von der Pflegekasse zurückholen können. Den Entlastungsbetrag können Sie sehr flexibel nutzen für haushaltsnahe Dienstleistungen, Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege oder Unterstützung im Alltag. Ziel ist es, dass pflegende Angehörige Atempausen haben und Kraft schöpfen können. Ein Modell, das durch den Entlastungsbetrag finanziert werden kann, ist Nachbarschaftshilfe. In Berlin wird das von den Maltesern angeboten. Da gibt es verschiedene Modelle. Die Einzelheiten können Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de nachlesen. Da es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Konzepte gibt, würde das einfach für eine bundesweit gehörte Sendung zu weit führen. Heike Stute koordiniert die sogenannte Berliner Nachbarschaft der Malteser.
Nachbarschaftshilfe in Berlin wird so verstanden, dass nicht vermittelt wird, sondern sich die beiden in Anführungsstrichen schon gefunden haben. Also der Mensch mit dem Pflegegrad und oder seine Angehörigen und der helfende Mensch. Die hat sich tatsächlich auch mit der Idee entwickelt, dass letztendlich einerseits durch professionelle Anbieter das vielleicht gar nicht alles abzudecken ist, den Bedarf, den es hat. Andererseits aber auch, weil vielleicht manche Menschen gar keinen Pflegedienst möchten, gar keinen Pflegedienst für manche Unterstützungsleistungen auch bekommen. Und weil es auch Menschen gibt, die sagen, du bist ja da, du meine langjährige Bekannte, warum kannst du das denn nicht machen? Und warum kann ich dir das Geld von der Pflegekasse nicht zukommen lassen? Du hilfst mir doch. Und wenn ich dich nicht hätte, dann wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Und insofern ist es, finde ich, eine sehr schöne Erweiterung der Möglichkeiten für den Pflegebedürftigen und seine Familie, sofern es eine hat, die manchmal ja wirklich eher auch ermöglicht, das, was gebraucht wird, das, was gewünscht wird, in der Realität auch umzusetzen. Da sind Nachbarschaftshelfer, selbst wenn man sich da an dem möglichen Rahmen orientiert, dann doch ein Stückchen flexibler als das, was ich mit einem Pflegedienst beauftragen, vertraglich regeln kann.
Vielleicht kennen sich die beiden Beteiligten seit vielen Jahren. Der heute Pflegebedürftige war der Chef oder Babysitter des Helfers oder man ist seit langem befreundet. Die Aufgaben sind ganz unterschiedlich und ganz individuell.
Das fängt ja an mit, ich gehe vielleicht einmal in der Woche einkaufen für meinen Nachbarn. Wir treffen uns nur im Hausflur, tauschen Einkaufszettel und Einkauf aus. Auch das kann ja Nachbarschaftshilfe sein. Wenn das der Wunsch ist, wenn das reicht, ist es ja super. Aber es kann ja auch sein, dass wirklich wir viel Zeit miteinander verbringen, unterschiedliche Dinge machen. Und wenn der pflegebedürftige Mensch wirklich auch in seiner Gesamtheit wahrgenommen wird, wenn vielleicht auch durch dieses lange Kennen ein Stück gemeinsame Biografie im Prinzip da ist, man schon weiß, was dem anderen Freude macht, ob er lieber Mensch ärgert dich nicht oder Scrabble spielt oder, ist es einfach eine andere Basis, die letztendlich auch im Verlauf einer demenziellen Veränderung zunehmend an Gewicht gewinnt und da viel ist, auf das aufgebaut werden kann oder auf dem aufgebaut werden kann. Ja, und ich kann letztendlich auch, vielleicht sind wir heute zum Einkaufen verabredet und dann kommt, ich weiß nicht, vielleicht meine Lieblingssendung Rote Rosen im Fernsehen oder irgendein, ich weiß nicht was, und ich sage, du, der Einkauf ist heute nicht so wichtig, lass uns das nächste Woche machen. Hier, ich hole ein Stück Käsekuchen raus und dann machen wir es uns nett.
Auch Frau Stute macht die Erfahrung, dass Menschen andere Menschen unterstützen wollen. Wenn dann noch über den Entlastungsbetrag ein kleiner Obolus für die Helferinnen und Helfer drin ist, umso besser.
Im Grunde genommen ist es für ganz, ganz viele so, dass sie von sich aus die Idee haben, wenn da jemand Hilfe braucht, dann helfe ich. Ich habe ganz viele Nachbarn im Haus, manche klingeln und fragen, Mensch, mir ist heute nicht gut, kannst du mir was vom Einkaufen mitbringen? Bei manchen ist es so, dass sie sich freuen, dass sie eine Aufgabe haben, weil sie vielleicht jetzt gerade berentet sind und sich darüber freuen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch dieses, ich fühle mich auch wohl mit dem anderen und mir geht selber das Herz auf, wenn ich sehe, wie der andere sich freut, wenn ich in der Tür stehe. Und oft höre ich, das sind ja nur Kleinigkeiten, die ich mache. Ich gehe ja nur einkaufen. Ich bringe ja nur mal den Müll raus. Aber unterm Strich ist es ja so, wenn es den Helfer nicht gäbe, dann würde aus dieser Kleinigkeit dann eine riesengroße Geschichte, die dann nicht mehr funktioniert. Und insofern, ja, leisten viele mit einem ganz, ganz großen Herzen da für sie Selbstverständliches, weil es funktioniert, was dann für andere letztendlich gar nicht mit Gold aufzuwiegen ist.
Die jüngste Helferin bei der Malteser Nachbarschaft ist 16. Die älteste Teilnehmerin eines Kurses, der im Vorfeld verpflichtend ist, war 85. Und es geht durch alle Bevölkerungsgruppen. Menschen leisten Gesellschaft, führen miteinander Gespräche, spielen Spiele, machen gemeinsam Spaziergänge, begleiten zu Arzt- oder Behördenbesuchen. Ausgenommen sind pflegerische Dinge. Übrigens ist eine Erfahrung von Frau Stute, dass Nachbarschaftshelfer und Helferinnen noch einen ganz besonderen Vorzug haben. Sie haben nicht den familiären Rucksack auf.
Also familiärer Rucksack, das ist das, was es schwer macht, dass wir vielleicht unterschiedliche Rollen einnehmen. Warum es mir als Tochter so schwer fällt, vielleicht auch emotional zu verarbeiten vielleicht, warum es meiner Mutter so schlecht geht. Und auch der Grund, warum ich als Tochter vielleicht eher ungeduldig werde, weil ich mir die eine oder andere Geschichte jetzt das vierte Mal anhöre. Und weil ich vielleicht mit diesem Rollenwechsel, den es hat, den ich als Tochter ja von unserer langen Beziehung vielleicht anders gewohnt bin, gar nicht hinbekomme, weil das Thema so groß ist und mich emotional so belastet und dann eher der Nachbarschaftshelfer in der Lage ist zu sagen, der ist nah dran, emotional auch nah dran. Trotzdem dieses entscheidende Stückchen vielleicht weiter weg, dass er sagen kann, Mensch, das muss eine tolle Zeit gewesen sein.
Ab Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten einer Tagespflege. Dieses wunderbare Angebot haben wir Ihnen schon in mehreren Sendungen vorgestellt. Hier nur ein paar Tipps von Frau von der Heidt von der Berliner Alzheimer Gesellschaft, da Menschen mit Demenz oft erstmal Nein sagen.
Auch da ist total hilfreich, nicht so sehr zu fragen, sondern eher zu sagen, du, ich habe da eine Idee, lass uns das doch mal ausprobieren und wenn es Mist ist, dann lassen wir es. Ja? Und einfach machen. Und tatsächlich auch ein Stück begleiten. Auch da ist es total wichtig, ein-, zweimal dabei zu sein, um eben auch das Gefühl zu geben, das ist auch durchaus was Vertrautes. Also da erleben wir ganz wunderbare Geschichten, wo Menschen so gerne hingehen, dass sie ihre Topfpflanzen da mit hinbringen. Oder morgens um 5, weil sie gerade das Gefühl haben, das müsste jetzt sein, das Taxi rufen, um dann zur Tagespflege zu fahren. Also, ne, das kann total gut funktionieren und wirklich auch ein Ort sein, wo sich Menschen sehr, sehr wohlfühlen können. Aber für die Angehörigen eben auch eine Entlastung ist, mal einen Tag lang für sich was zu machen oder eben auch wirklich in Ruhe mal Dinge zu tun. Der Haken hier ist, dass in der Regel man früh fertig sein muss, ja, also um abgeholt werden zu können. Und wir alle wissen, dass Menschen mit Demenz in der Regel ihr eigenes Tempo haben und ein bisschen mehr Zeit brauchen. Und das ist durchaus stressig morgens oder kann stressig sein. Auch da empfiehlt es sich manchmal, einen Pflegedienst mit einzusetzen, damit man diesen Stress nicht selbst durchboxen muss.
Und irgendwann braucht es vielleicht noch mehr Unterstützung. Es soll aber kein Pflegeheim sein. Ich bin Herrn Michel sehr dankbar für seine Anregung, die sogenannte 24-Stunden-Pflege vorzustellen. Der offizielle Titel dafür ist Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Und der macht, finde ich, auch eher klar, worum es geht. Eine Person, meist sind es Frauen aus Osteuropa, lebt mit in der Häuslichkeit, arbeitet aber natürlich nicht rund um die Uhr, sondern hat geregelte Arbeitszeiten. Herr Michel hat sich für das Modell entschieden. Er brauchte auf jeden Fall Hilfe, da sich die Erkrankung seiner Frau sehr verschlechtert hatte. Nach der Alzheimer-Diagnose wurde später klar, dass es sich um eine Sonderform handelt, die posteriore kortikale Atrophie, auch Benson-Syndrom genannt. Das bewirkt unter anderem Störungen bei der optischen Wahrnehmung. Wir haben darüber in der Sendung über Sinneseinschränkungen berichtet. Herr Michel will seine Frau auf jeden Fall so lange wie möglich zu Hause pflegen.
Also erstmal haben wir vereinbart, das haben wir auch in der Vorsorgeverfügung oder Betreuungsverfügung so festgelegt und in der Patientenverfügung. Wir haben uns beide gegenseitig versprochen, dass es solange irgendwie vertretbar ist, dass wir zu Hause bleiben. Wir haben ein eigenes Haus und noch mit einer extra Wohnung, wo bis Dezember vorletzten Jahres meine Schwiegermutter drin wohnte.
Also, es gab den dringenden Bedarf nach Unterstützung und die räumlichen und finanziellen Möglichkeiten für eine Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Seine Frau war ganz und gar nicht begeistert von der Idee, dass jemand bei ihnen einzieht.
Später habe ich erfahren, dass sie gedacht hat, sie sollte mit dieser Pflegeperson nach oben ziehen in die Wohnung. Und dass ich dann hier unten den Ballsaal für mich hätte und Party machen könnte. Also was ist gelaufen? Und ich habe dann tatsächlich nochmal mit ihr sprechen können und ihr verdeutlicht, dass das Wichtigste neben ihrer guten Versorgung ist, dass es mir gut geht. Denn sonst kann ich sie nicht mehr versorgen und dann kann sie nicht mehr hier wohnen bleiben. Wenn Sie so wollen, ist das auch ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen. Und es ging mir schon nicht mehr gut. Ich war schon überfordert, habe Termine versemmelt, habe das Organisatorische nicht mehr alles auf die Reihe gekriegt. Und daraufhin hat sie dann zugestimmt, dass wir mal jemanden einladen.
Herr Michel hatte sich ein paar Firmen angeschaut und dabei auch durchaus schwierige kennengelernt. Eine machte sofort Druck, einen Vertrag abzuschließen. Eine andere hatte, ähnlich einer Dating-App, Profile der Betreuungskräfte zum Anklicken und Abwählen, was ihm respektlos vorkam. Eine weitere war sehr einseitig in der Vertragsgestaltung.
Also erstmal 3 Monate Mindestlaufzeit, danach verlängert sich das um 6 Monate und dann verlängert sich das immer wieder um 3 Monate. Und wenn man dann zum Beispiel ins Krankenhaus muss man trotzdem noch 14 Tage zahlen. Man kommt nicht aus dem Vertrag temporär raus mit einer Unterbrechung. Und beim Todesfall ist es dann so, dass sie noch bis zum Ende des Monats zahlen müssen. Also wenn ich dann am 2. Januar versterbe, zahle ich noch bis zum 31. Januar.
Herr Michel ist, hauptsächlich durch Empfehlungen, bei einer Firma gelandet, mit der er sehr zufrieden ist und die seinen Wünschen entgegengekommen ist. Es gibt keine lange Vertragslaufzeit und er konnte vorab mit der vorgeschlagenen Dame sprechen, damit er einschätzen konnte, ob seine Frau mit ihren Sprachkenntnissen klarkommen wird.
Das Schöne ist bei dieser Firma, es wird auch tagesgenau abgerechnet. Es wird nicht der Monat abgerechnet, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel eine Unterbrechung machen, wie wir das mit den 14 Tagen jetzt hatten, war jetzt in dem Fall auf Annas Wunsch, dann zahlen wir auch diese 14 Tage nicht. Auch wenn die in einem Monat liegen, wo eigentlich der Vertrag gültig ist. Und das finde ich sehr pragmatisch und fair gegenüber allen. Also auch ich kann einen Vertrag unterbrechen und sagen, ja, wir fahren jetzt in den Urlaub.
Nähere Informationen zur Betreuung in häuslicher Gemeinschaft, auch über die unterschiedlichen Modelle, setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Herr Michel hat sich für das sogenannte Entsendemodell entschieden.
Wo ein Vermittler in Deutschland zusammenarbeitet mit einer Firma in Polen, die Pflegekräfte vermitteln. Wichtig ist einfach dann auch noch darauf zu achten, dass die Menschen im Heimatland sozialversichert sind. Da gibt es da so eine sogenannte A1-Bescheinigung, die derjenige innerhalb der EU vorweisen muss, mit der er nachweisen kann, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das ist, glaube ich, vom Aufwand und von der Sicherheit, dass zum Beispiel nicht mal irgendwann das Finanzamt vor der Tür steht und Schwarzarbeit feststellt, weil die gesetzlichen Vorschriften nicht eingehalten werden. Aus meiner Perspektive ist das Entsendemodell das sicherste Modell von allen. Für den Besteller.
Die Kosten liegen für ihn bei 103 Euro am Tag. Hiervon kann man 20% und maximal 4.000 Euro als haushaltsnahe Dienstleistung steuerlich absetzen. Wie sieht nun der Tagesablauf aus mit Anna? Das ist die Betreuungskraft, die bei Herrn Michel und Frau Brix lebt.
Die Anna ist sehr diskret und hat praktisch eine abgeschlossene Wohnung in der ersten Etage. Dadurch hat sie ihre Privatsphäre und wir haben unsere Privatsphäre. Der Tag gestaltet sich dann so, dass ich, wenn Bettina aus dem Bad kommt und ich ihr beim Anziehen geholfen habe, dass ich dann die Anna zum Cappuccino einlade, während ich Bettinas Essen mache, Frühstück mache, zubereite. Und dann hilft Anna Bettina zum Beispiel beim Frühstücken, passt auf, dass sie die Kaffeetasse richtig hinstellen kann und hilft auch, wenn es mal Kollateralschäden beim Quarkbrot gibt. Und ja, begleitet sie hinterher zum Zähneputzen und diese Sachen. So, und dann geht sie vielleicht anschließend nochmal durch die Küche, weil mein Aufräumen nicht ihren Qualitätsansprüchen entspricht. Geht sie da nochmal ein bisschen hinterher und dann macht sie mal Mittagspause. Wir stehen nicht ganz so früh auf und das ist dann meistens irgendwie, wenn sie dann fertig ist, ist es 12:30 hier. Und dann macht sie Mittagspause und geht dann nach oben oder sie geht mal spazieren. Was sie übrigens auch macht, morgens, während wir noch in der Dusche sind und diese Sachen alle erledigen, führt sie unseren Hund aus, den wir haben, und entlastet an der Stelle eben auch. Das ist ja auch etwas, was früher Bettina machen konnte, also praktisch bis August letzten Jahres konnte Bettina das noch machen. Das ist aber eben durch die rapide Zunahme der Erkrankung, ist das jetzt so, dass das eben auch eigentlich bei mir liegt. So, und ich mache dann den nächsten Spaziergang mit unserer Hayley, so heißt der Hund. Und ja, und irgendwann rufe ich entweder die Anna, ob sie mal bitte Bettina helfen kann, weil Bettina vielleicht schlafen war und dann aufstehen möchte. Und dann möchte sie auch gerne ein Müsli essen. Und dann bereite ich wiederum das Müsli vor und Anna ist bei Bettina und hilft ihr dann dabei. Und vielleicht gehe ich dann einkaufen, dann bleibt Anna bei Bettina. Und abends hilft Anna auch Bettina beim Abendessen. Wir essen abends immer warm. Ich bereite das zu, weil ich gerne koche. Und Anna hilft dann Bettina beim Essen und zieht sich dann danach nach oben zurück, wenn nichts mehr zu tun ist. Und das ist dann meistens so 21 Uhr, würde ich sagen. Es bestünde ja sogar die Möglichkeit, dass ich, sagen wir mal, morgens das Haus verlasse und erst am späten Nachmittag wiederkomme. Also ich könnte, ich tue es im Moment nicht und vielleicht tue ich es auch nie, ich weiß es nicht. Aber ich könnte zumindest. Das ist auch schon mal ein gutes Gefühl, das zu wissen. Also ich kann nur dazu raten, um es mal mit anderen Worten noch auszudrücken, nicht bis kurz vor dem Umfallen alles alleine zu machen.
Es ist ihm wichtig, dies anderen Pflegenden an und Zugehörigen weiterzugeben. Welche Unterstützungsmöglichkeit auch immer für Sie individuell passt, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist wichtig und kein Zeichen von Egoismus.
wenn ich umfalle, dann geht meine Frau ins Heim. Und das andere ist aber auch, mit der Eheschließung habe ich nicht mein Leben im Standesamt preisgegeben, sondern ich habe nur gesagt, in guten und in schlechten Zeiten. Das ist auch meine Philosophie. Aber ein bisschen darf auch für mich dabei übrig bleiben. Und deswegen, wenn ich nochmal zu handeln hätte, hätte ich auch früher dafür gesorgt, dass wir hier diese professionelle Unterstützung bekommen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Sie haben ein paar Anregungen bekommen, welche Unterstützungsmöglichkeiten für Sie passen könnten. Mehr zum Thema finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.